Ein sehr einfaches Thema für heute Abend. Nämlich der Mensch. Der Mensch. Ersten Korinther 15. Auferstehungskapitel. Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche. Genau müssen wir lesen, sondern das Seelische. Seelisch, Psyche heißt Seele, das wissen wir. Und dann seelisch, Eigenschaft, Psychikos, hat sofort den wunderbaren Wert einer Seele verloren, sogar ins Gegenteil umgekippt. Wieso? Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Das war vorerst sehr gut, so hat Gott ihn geschaffen. Dann der Fall des ersten Menschen bedeutete, dass der Geist des ersten Menschen durch den Fall vom Geiste Gottes abgeschnitten, nur noch nicht mehr wie ein Kraftmotor, der ständig in Verbindung ist mit der Kraftzentrale, ständig weiterarbeiten kann, sondern da ist der Geist des ersten Menschen nur noch, ich bleibe im Vergleich, eine Batterie, die wohl noch Kraft in sich trägt, aber alles, was sie ausgibt, bedeutet Reduktion, bis zuletzt nichts mehr da ist. In dem Fall, der Geist, zu einem glimmenden Docht reduziert, das ist das biblische Bild, für den Geist des gefallenen Menschen, kann unmöglich mehr die Führung über den Menschen übernehmen. Der Geist, der fähig ist, alle Dinge zu erforschen, fehlt dem gefallenen Menschen, was göttliche Dinge betrifft natürlich. Notgedrungen, notgezwungen muss nun die arme Seele die Führung übernehmen. Und dazu ist sie nicht geschaffen. Alles, was der gefallene Mensch disponiert, ist seelisch. Das verstehen wir, so sagt die Schrift. Also ja, nicht zu verwechseln, wenn wir jetzt da in Deutschland wären, dann wäre seelisch gleich was? Selig, ne? Auch noch. Seelisch, seelisch. Seid ihr gepriesen. Nicht? Also, hier ist es nicht schwer, einander zu verstehen. Da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vor dem Fall hatte der Geist die Führung, den Hauch Gottes, den Gott dem Menschen eingeblasen hatte. Und mit dem Fall war die Führung gestört, bald herabgesunken zu einem glimmenden Docht. Und da haben wir ja die wunderbare Aussage, dass Gott in seiner Treue schon als Schöpfer diesen Rest des Geistes, diesen glimmenden Dorf, nicht auslöschen lassen kann. Da ist er schon als Schöpfer treu. Also wie wir früher mal gehört haben, jeder Mensch hat noch einen guten Kern. Ne? Das haben wir Frommen glatt abgelehnt. Nein, wir haben überhaupt keinen, nicht mal mehr einen guten Kern. Nicht? Ja. Ja, von Kern wollen wir auch jetzt nicht sprechen. Aber ein Rest von dem Geist, den Gott dem ersten Menschen eingehaucht hatte, den lässt Gott einem jeden gefallenen Menschen. Und ist der Ansatzpunkt, wenn Gott neues Leben schenkt und zeugt, dann zündet der Geist dieser nun, wie wir gelesen haben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam, Jesus Christus, ein lebendig machender Geist. Gott ist Geist, der Sohn Gottes ist Geist, beide verbunden im Heiligen Geiste aufs Vollkommenste. Aber vor Golgatha war es der Gerechtigkeit Gottes nicht möglich, Gemeinschaft zu haben mit der Finsternis, Gemeinschaft zu haben mit Sünde, Gemeinschaft zu haben mit Unreinem. Unmöglich. Nach dem Gesetz unmöglich. Ja. Ein Gesetzesübertreter kann das natürlich, der gefallene Mensch, aber Gott kann das nicht, konnte das nicht. Nun, das, was Gott in Christo auf Golgatha getan hat, vollbracht hat, ist das, genau das, was dem Gesetz unmöglich ist. Eine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Des dreimal heiligen Gottes mit einem Sünder. Das dem Gesetz Unmögliche, genau das, hat Gott auf Golgatha die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er sich erbarmen kann, dessen er sich erbarmen will. Der Gott, der den Gottlosen rechtfertigt, so weit geht das Zeugnis. Weil der einzig Gerechte, Jesus Christus, für die Gott- und Gesetzlosigkeit einer ganzen Schöpfung gestorben ist, sich an ihre Stelle hat setzen lassen, hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, weil der Gerechte für die Ungerechten gestorben ist. Anstelle der Ungerechten gestorben ist, die das Verdammungsurteil auf sich genommen hat, seine Seele ausschütten musste in den Tod, in die Gewalt Satans. An unserer Stelle sind alle unsere Seelen freigesprochen, erlöst. Er hat seine Seele gegeben als Lösegeld. Und jetzt wurde Gott in Christo, durch das Geschehen auf Golgatha, zu einem lebendig machenden Geist. Jetzt kann er aus dem Tode Leben zeugen und aus der Finsternis Licht zeugen und aus der Sünde Heiligkeit machen und jedes Negative, ja, den Gottlosen zu einem gottseligen Menschen verwandeln in einem Augenblick. Der erste Mensch, Adam. So. Immer wieder werden wir gefragt, ja, war Adam der erste Mensch, der da gefallen ist, mit Eva zusammen? Ich sage, gar keine Frage, für mich gar keine Frage. Hier steht, der erste Mensch, Adam. So. Das genügt mir vollständig. Alles andere überlasse ich allen, die dürfen machen und denken und lehren, was sie wollen. Ich will mal bescheiden sein mit meinen Ansprüchen an diejenigen, die sagen, Ja, doch, also die ersten Schöpfung, da waren auch schon Menschen und. So. Dann sage ich, nehmen wir einmal an, dieses Wort des Paulus sei wieder hundertprozentig zuverlässig. Klar, eindeutig, sauber, stimmt, genau nach göttlicher Ordnung. Dann ist natürlich auf der anderen Seite auch sofort was klar, ne? Dass das Wort gewaltig gilt, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und da sind sie nicht so ohne weiteres einverstanden. Als Narren erkannt und bloßgestellt zu werden. Und zwar gründlich. Das bedeutet, dass es erst seit ungefähr 6.000, 7.000 Jahren Menschen gibt. So, sehr einfache Sachen. Und bitte guckt euch einmal nur ein bisschen sachlicher um. Wenn es anstatt 6.000 Jahre 600.000 Jahre, ich bin jetzt noch bescheiden in der Verlängerung der Zeit, ne, gewesen wären, dann würde ich nicht nur meinen, sondern fragen. Wir haben ja kaum für 6.000 Jahre zurück nur einigermaßen genügende Überlieferung, was vor 4.000, was vor 5.000, was vor 6.000 Jahren eine Menschheit dargestellt hat. Und dann 100.000 Jahre und gar keine Nachrichten von da, von den Menschen. Nichts. Alles, was da präsentiert wird, nicht, dürfen also ruhig sagen, ja, Staub und Asche und Knochen und wie heißen die Altertümer alle, die in den Museen, also die paar Knochenreste, bitte, ja, können einen gotterleuchteten, vernünftigen Menschen, ja, wenn ich sage, ja, nicht überzeugen, dann ist das noch ganz bescheiden ausgesprochen. Nun, merken wir uns, der erste Mensch Adam, und dann sofort erscheint ein letzter Adam, und der ist Christus, als lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, jetzt das Seelische, wie wir beachtet haben. Danach, das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Je älter ich werde, und zwar jetzt auch lawinenmäßig, staune ich immer mehr, überwältigter staune ich, was unser Gott aus einem Häuflein Erde oder Staub fähig war darzustellen. Alles das darzustellen, was heute eine gottlos gewordene Menschheit fähig ist, zu erforschen an wunderbarsten Naturgesetzen Gottes, diese zu vergewaltigen, Gott in gottwidriger Weise, damit so zu manipulieren, dass wir die Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart vor uns haben und wir sind verkauft an die ganze Situation. Eine ganze Menschheit. Ein Häuflein Staub. Und was sitzt da alles drin? Eine Seele, deren Tiefen wir gar keine Ahnung haben. Was in einer einzigen Menschen- oder Tierseele an unendlichen Tiefen von göttlichen Herrlichkeiten vorhanden ist. Und wenn ein Mensch die ganze Welt, das ganze Weltall gewänne und nähme nur Schaden an seiner Seele, wäre ein schlechter Tausch. So wertvoll ist eine einzige Seele. Also wenn eine Seele nur ein Leck, eine Schlagseite bekäme, nicht verloren ginge. Ein Häuflein Staub. Uns kommt immer wieder und allem plötzlich bei irgendeinem kleinen Anlass, Anstoß, etwas in den Sinn, was ich vor 70 Jahren gehört oder gesehen oder erlebt habe. Ich kann den Satz wieder sagen. Ja, wo ist der Satz, den ich vor 70 Jahren gehört habe als Knabe? Wo ist der da deponiert, registriert, schubladisiert? Wo? In welchem Staubkorn? Wie?
In der Seele. Im Herzen drin, also in der Seele, eigentlich in der Seele.
Na, dann frage ich ja, und wo ist die Seele da drin? Und dann, wo ist der Geist? Also, in einem Häuflein Erde, eine Seele, ein Geist, hineingeflochten, gewoben. So. Und dieses Wesen, Mensch, ne? Ja. Ist nun zu allem fähig. Häuflein Erde. Wie geschrieben steht, wenn das Ende seiner Macht Satans gekommen sein wird, wo wir heute angelangt sind, dann wird ihnen, der ganzen Menschheit, nichts mehr verwehrt werden, auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Sind wir heute soweit? Was ein Mensch heute denken kann, denkmöglich, erfasst, rechnerisch noch sichern kann, hat er die Blanko-Quittung von Gott zum Voraus, es wird dir gelingen. Und wenn noch etwas fehlt, setzt Gott das Fehlende noch hinzu, damit es gelingt. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Es wurde ihm noch gegeben, die Heiligen der Höchsten zu vernichten. Bitte, was sind das Heilige der Höchsten? Sind keine Menschen. Ne? Unsere Raumfahrtserfolge nicht, sind nur die menschlichen, kurzfristigen Anfänge von dem, was Satan, wenn er auf die Erde geworfen sein wird, dann in Menschengestalt im Antichristen tun wird, erreichen wird. Das Weltall zurückerobern, das ihm untergeben war. Ja. Was ist der Mensch? Und jetzt, Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Und jetzt, der zweite Mensch vom Himmel. Der zweite Mensch vom Himmel. Jesus wird also bezeichnet im Zusammenhang mit Adam, dem ersten Menschen. Zuerst, er ist der letzte Adam. Das dürfen wir sowohl so verstehen. Unter allen Nachkommen Adams ist er der letzte geworden, im Sinne der verachtetste. Der Niedrigste, der Verkannteste. Der Erste und der letzte Adam, Jesus Christus, hat sich zum Allerverachtetsten, zum Letzten machen lassen, zum Hintersten. Und jetzt, der erste Mensch, jetzt griechisch Anthropos, ist von der Erde, von Staub. Der zweite Mensch, jetzt ist er der zweite, vom Himmel. Wir haben vor uns die biblische Rechnungsweise, dass ein Letzter auch dann ein Letzter ist, wenn er nur ein Zweiter ist. Stimmt das hier? Stimmt das hier? Ist er der Letzte, Adam? Ist er auch der zweite Mensch? Wird auch genannt, jawohl. Warum betone ich das? Weil die nahe bevorstehende Entrückung der Gemeinde, ne, hört nur zwei Posaunen. Die erste Posaune wird Posaune Gottes genannt. Was geschieht da? Da werden alle, die in der langen Zwischenzeit entschlafen sind, das heißt nur dem Leibe nach entschlafen sind, in den Gräbern sind, äußerlich verwest sind, nicht mehr da sind, die werden durch den Schall der Posaune Gottes auferweckt, stehen auf in einer neuen Gottleiblichkeit und lebendig gemacht. Und dann kommt die letzte Posaune. Was geschieht bei der letzten Posaune? Dann werden wir, die wir noch leben hier, plötzlich in einem Augenblick verwandelt, und zwar en atomo. Können wir lesen im Atomzeitalter oder während Atomexplosion. Also, der zweite Mensch ist derselbe, der der letzte genannt wird. Der letzte Adam ist nur der zweite. Verstehen wir jetzt das auf die Posaunen angewandt? Ne? Darf dann die letzte Posaune, von der Paulus spricht, bei welcher wir verwandelt werden plötzlich, auch nur die zweite sein? Genauso. Wir haben schon die Vorbilder im Alten Testament. Da sind zwei Posaunen, eine Posaune im Aufbruch, Lager, und zweite Posaune, Abmarsch. Es gibt ja dann sieben Posaunen im Buch der Offenbarung. Dort ist die siebte die letzte. Nur sind dort alle sieben Posaunen Gerichtsposaunen. Und aus der siebten Posaune kommen dort die sieben Zornschalen heraus. Soll das unsere Posaune sein? Unmöglich. Nein. Posaune Gottes, die bläst er selber. Und wenn der Herr kommt, dann kommt er in der Stimme eines Erzengels, nicht mit dem Erzengel, sondern dann ruft er so, wie ein Erzengel rufen würde. Und beim Schall der letzten Posaune, wo wir verwandelt werden, und dann werden wir mit denen, die bei der Posaune Gottes, beim ersten Posaunenschall aus den Gräbern gekommen sind, lebendig gemacht worden sind, vereinigt und dann gleichzeitig mit ihnen dem Herrn entgegengerückt in die Luft und werden alle Zeit bei ihm sein. Und dann kommen wir zuerst vor den Richterstuhl Christi, wo noch alles bereinigt wird. Und dann gilt, wenn unten beim Schall der siebten Gerichtsposaune ist oben das Geheimnis Gottes vollendet, dann ist oben der Richterstuhl Christi uns betreffend schon vorbei. Und jetzt erst nach dem Wort, dass Gott uns in seiner Gnade auserwählt hat, als Glieder am Leibe des Christus, den Herrlichkeitsleib Jesu Christi darstellend, uns auserwählt hat, die Welt, das Weltall und Engel zu richten, schreibt er, in Christo sind, Paulus, alle Verheißungen Gottes, so viele es ihrer sind Ja und Amen, das heißt garantiert. Und jetzt kommt, Gott zur Herrlichkeit ausgeführt durch uns. Solange wir aber, der Leib des Christus, nicht vollendet ist, kann keine einzige Verheißung Gottes voll erfüllt werden. Und jetzt praktisch, solange wir nicht vollendet sind, kann Satan nicht auf die Erde geworfen werden. Michael mit seinen Engeln käme allein nicht durch gegen Satan und seine Engel. Denn Satan ist jetzt noch der Gott und Fürst des ganzen Kosmos, dieses bösen Zeitalters und der Fürst des Weltalls. Aber die Macht, denn wir sind ja die Kriegsleute Jesu Christi. Und dann hat Michael, durch das, was er von dem Christus Gottes Kräfte bekommt, dann hat er den Sieg. Und nun, Vers 49 noch kurz. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, muss also vollständig verwandelt werden. auch die Verwesung, nicht die Unverweslichkeit, ererbt. Soweit diese Stelle. Übrigens haben wir ja bei Paulus dann den Hinweis, wenn er von Adam widerspricht, gleich, dass nicht jemand unter euch von Satan übervorteilt wird, gleich wie Adam und Eva dort im Paradies. Also welchen Adam er meint, ist ja hier klar. Also den, von dem die Schrift auf den ersten Blättern uns Zeugnis gibt. Lasst uns Adam machen. Nicht etwa Mehrzahl, lasst uns Menschen machen. Einzahl. Wir müssen im Deutschen lesen, lasst uns den Menschen machen. Und dann sofort, in unserem Bilde, in unserem Gleichnis, den Menschen und dann weiter, nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich in einer Gestalt. Das war der erste Mensch Adam. Als Abbild Gottes, der Mensch. Dann haben wir gelernt, etwas Anbetungswürdigstes erkennen zu dürfen, gelernt. Dann ist selbstverständlich unser wunderbarer Gott der Originalmensch. Wenn ich ein Abbild von einem Menschen mache, als Bildhauer, mein Freund kommt in die Werkstatt und sagt, ah, das ist ja dein Sohn. Guck die Statue an. Hat er recht? Ja, als Bildhauer wäre ich anerkannt, dass mir gelungen ist. Ne? Dann ist doch klar, mein Sohn, der Leben in sich selber hat, ist dann das Original von diesem Abbild. Stimmt's? Also, wenn das Abbild, sagen wir mal, Erich Muhl heißt, das Abbild, dann ist Erich Muhl das Original davon. Und da Adam der erste Mensch, Abbild und Gleichnis Gottes ist. Also direkt Mensch können wir vergleichen mit Gott. Nur ist der Mensch nur das Werk der Hände des Originalmenschen. Warum heißt es, lasst uns Adam den Menschen machen? Ja. Es gibt auch irdische Majestäten, die sich mit Mehrzahl anreden ließen, oder wir, königliche Hoheit. Ja. Also, Vater und Sohn, eins, wer mich sieht, sieht den Vater. In welchem Zustand sagt das der Herr Jesus?
Ich.
In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Stimmt's? In seiner Niedrigkeitsgestalt, in der, nach außen in der Gestalt eines gefallenen Menschen, sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist er also überzeugt, dass der Mensch das Abbild Gottes ist? Sogar noch im gefallenen Zustand.
Das Wunderbare, was ich dann begrüßt habe, ich habe es immer falsch gelesen.
Ja.
Das heißt nicht gelesen, ich habe es einfach so gehört und übernommen. Der Vater und ich sind eins.
Ja.
Nein, es steht geschrieben, ich und der Vater sind eins.
Aha.
Also in der Niedrigkeit,
jawohl,
in dieser Gestalt, und das ist etwas ganz Wunderbares.
Seht, wir können es nicht genau genug nehmen beim Lesen der Schrift. Jedes Wort ist gefüllt mit unendlichen göttlichen Herrlichkeiten, Offenbarungen. Und mit jeder Offenbarung, mit jeder Antwort melden sich 7 weitere Fragen, ne? Ja. Die alle wieder zeigen, es geht immer weiter, immer herrlicher, immer wunderbarer. Also männlich-weiblich, dann wissen wir, Adam und die Eva noch in ihm, verwoben, eine Gestalt. So ist Gott. Gott selber ist Originalmensch, männlich, weiblich. Gott erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt und tröstet, wie eine Mutter trösten kann. Wer aus Gott geboren ist, ist gleichzeitig aus Gott gezeugt. Noch einmal, Hebräisch, Altes Testament, Griechisch, Neues Testament, kennt nicht zweierlei Tätigkeiten wie bei uns gefallenen Menschen, dem Fleisch nach. Zuerst muss ein Mensch gezeugt werden und dann gibt es so und so viel Monate, bis er geboren werden kann, dann kommt die Geburt. Dann ist er gezeugt, dann die Schwangerschaft und dann kommt die Geburt. Wer aus Gott geboren ist, ist gleichzeitig aus Gott gezeugt. Und wer aus Gott gezeugt ist, ist schon geboren. Das Wunderbare. Also, Gott ist männlich zeugend und gleichzeitig weiblich gebärend. Wunderbare Tatsachen. Herrliche, gotteswürdige Zusammenhänge. Männlich-weiblich. Er hatte die Ehre, allen Tieren, ja, was waren da alles damals für Tiere, die Gott ihm vorführte, der Reihe nach den Namen zu geben. Das heißt, in Adam, ja, Adam war von allen Geschöpfen Gottes zeitlich das letzte Geschöpf. Ganz am Ende aller Schöpfungswerke Gottes. Und dieses letzte Geschöpf hat Gott sofort, ja, nur dieses letzte Geschöpf hat er in seinem Bilde geschaffen. Und dieses letzte Geschöpf der Zeit nach hat er sofort zum Ersten gemacht, zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände gesetzt. Ja. Schade, dass nicht so geblieben ist. Nicht? Ja. Und jetzt war die Stunde gekommen, wo er von Gott Blanko-Vollmacht bekam, jedem einzelnen Tier, das Gott ihm vorführte, den Namen zu geben. Und Gott sagte, der Name, den Adam jedem Tier geben wird, das wird sein Name sein. Also was wusste Gott? Der Mensch noch im ungefallenen Zustand, männlich-weiblich. Ja. Der beherrschte jetzt die ganze Tierwelt, jetzt schon in der Weise, der durchschaute jedes Tier bis ins Innerste und erkannte, in dem Tier ist der Gedanke Gottes zur Darstellung gebracht. Und bei dem Tier die Eigenschaft Gottes und die, das Anliegen oder der Gedanke und diese Herrlichkeit. Und konnte treffend jedem Tier den Namen geben, und zwar mit jedem Namen, ist da jedes Tier gezählt, hat jedes Tier eine Zahl, Hebräisch und Griechisch, Buchstaben gleichzeitig die Zahlen, alles klar, mathematisch erfasst. Und jetzt schlich sich beim ersten Menschen ein Gedanke ein. Ihr wisst schon was. Er schaute die ganze Tierwelt immer ein Männchen und ein Weibchen. Und was machte er jetzt? Und jetzt guckte er auf sich und ich bin allein. Soweit war es noch in Ordnung. Aber wie und wo, auf welche Weise beginnt die falsche Weichenstellung oder das Versagen? Er hat sich nicht jetzt fragend an den Herrn gewandt. Herr, warum bin ich so? Und warum sind die so? Dann hätte er vom Herrn eine Antwort bekommen, dass er gestaunt hätte und gesagt, ja, großartig. Adam, bei dir, alles, was du bei der Summe aller Tiere jetzt dargestellt gesehen hast, das habe ich bei dir in deinem Körperschaft alles vereinigt. Wunderbar. So, dass alle die Gottesherrlichkeiten, die ich in der Tierwelt zur Darstellung gebracht habe, alles sehr gute Modelle von Einzelheiten, die in Gott vorhanden sind, das ist in dir, Adam, alles vorhanden. Auch dein Weibchen ist ganz eins verwoben, ein Guss mit dir. Und zwar genau so wie ist. Genau so wie ist. Du bist der einzige, das einzige Wesen, das in meinem Bilde geschaffen ist. Und dann hatte das bei Adam der griechische Name, hätte er dem Griech, seinem griechischen Namen Anthropos Ehre gemacht. Das heißt nämlich Anthropos, an heißt hinauf und Tophein heißt strahlen. Dann hätte er zu Gott emporgestrahlt. Das heißt Anthropos. Und wir, Gottes Menschen, ja, soweit wir sein dürfen, dürfen wir durch die Strahlkraft des Heiligen Geistes, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Gnade Gottes, uns ja so füllen lassen, dass was passiert. Dass was passiert, ne? Ja. Dass etwas wieder ausstrahlt. War es denn, wenn es doch schon bei Mose unter dem Gesetz am Sinai möglich war, ne? Dass sein Angesicht so strahlte, dass die Söhne Israels ihn nicht unverwandt angucken konnten. Die mussten immer so wegsehen. Ne? Warum? Wenn er aus der Gegenwart des Herrn Jesu Christi aus der Hütte außerhalb des Lagers herauskam oder zum letzten Mal vom Berge Sinai herabkam, aus der Gegenwart Gottes. Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Und gucken alle so griesgrämig rein, was ist denn los da?
Halleluja.
Gar nichts los ist da. Doch, doch, schon was los. Also, ihr Lieben, so wunderbar, der Mensch, im Bilde Gottes. Und dann, als diese falsche Weichenstellung da drin vollzogen war, vom ersten Menschen, erklärt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch einer sei, männlich-weiblich. Und was macht er jetzt? Erste göttliche Vollnarkose legt er auf den ersten Menschen, männlich-weiblich, einen tiefen Schlaf, heißt es, Vollnarkose, und nimmt eine Operation vor. Ne? Ja, da könnten unsere Chirurgen zugucken. Holt nur genau das weibliche Prinzip, ja, die weibliche Hälfte natürlich, die bessere Hälfte heraus, ne? So. Und stellt sich jetzt prompt fein neben den Adam hin. Oh, wie der sich gefreut hat. Und, was war jetzt? Vergleicht die Schrift den Menschen mit Holz. Ja. So dies geschieht am grünen Holz, was will am dürren werden. Das ist nur der Unterschied. Holz, ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Und so weiter, und so weiter. Ja, was ist denn hier gespalten? Jetzt bin ich auch wieder zuvor gekommen. Und Abraham stand des Morgens früh auf und spaltete Holz. Warum? Damals. Es ging auf die Opferung Isaaks hin. Was heißt Abraham? Vater der Höhe und Vater der Vielen. Und spaltete Holz. Jetzt hat den ersten Menschen Gottes, der wurde jetzt gespalten in zwei Teile. Und stimmt's, wenn ich sage, und der weibliche Teil herausgestellt war der schwächere Teil? Stimmt das? Ja, so steht geschrieben, ich kann nichts dafür. Der schwächere Teil. Was geschah jetzt? Was war erst jetzt möglich? Hat sich die Schlange an Adam oder an Eva gewandt? An den stärkeren oder schwächeren Teil? Welches Scheitstück fängt rascher Feuer, das dünne oder das kräftige? Die Eiche oder so? Bitte. Erst jetzt war es dem Feind möglich, mit Aussicht auf Erfolg die Versuchung durchzuführen. So, Adam. Zum Allherrscher bestimmt, und das macht Gott jetzt. Wie beginnt das Wort im Psalm 8 in Bezug auf den Menschen? Wenn ich anschaue, die Himmel, die du geschaffen hast, den Mond und die Sterne, Gott, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Dass du auf ihn Acht hast. Hast du noch Zeit auf den Menschen, da auf dem Erdenstaubkorn Erde, auf den Menschen zu achten? Was ist nur los mit dem Menschen, dass du auf ihn Acht hast? Und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst. Was bekommt David für eine Antwort sofort? Du hast ihn, jetzt den gefallenen Menschen, für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, die eigentlich von dir, Mensch, beherrscht werden sollten. Du, Mensch, bist bestimmt über die Engel. Und die Engel sind allzumal dienstbare Geister, Dienstboten. Jetzt ist der kommende Herrscher unter Dienstboten erniedrigt, unter Vormünder und Verwalter gestellt. Dienstboten, die nicht alles andere zu allem anderen fähig sind, als gottgemäß zu erziehen. Wie Salomo sagt, unter zwei oder drei Zuständen, Umständen ist es nicht auszuhalten. Wenn eine Magd zur Herrscherin gemacht wird und ein Knecht zum König, ist nicht auszuhalten unter dieser Herrschaft. Und Jesus in Niedrigkeit kommend als Knecht Gottes, da wusste er auch, ich kann mich jetzt nicht als Knecht Gottes sofort umschalten lassen zum König, König Israels. Zuerst muss ich sterben und zunichte gemacht werden. Dann erst kann das andere gottgemäß kommen. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Dürfen wir uns wirklich heute auch wieder fragen. Mit all den ungeheuren Möglichkeiten heute, die ganze Menschheit und die ganze Erde in einem Augenblick zu zerstören und damit eine ganze Ordnung in unserem Sonnensystem zum Umsturz zu bringen. Was ist der Mensch? Nun wird ihm nicht verwehrt werden, auszuführen, was er zu ersinnen in der Lage ist. Also bitte nicht erschrecken, alles Schreckliche, was jetzt dann über die Erde kommt. Ja, unser Gott hat alles fest beschlossen und genau begrenzt. So. Bis hierher und nicht weiter wird auch, wenn schon kommen würde, ein dritter Weltkrieg. Und was Gott dann fertig bringt, genau das Gegenteil von dem, was normalerweise zustande käme oder alles zerstört würde, bringt Gott fertig, auch wenn er einen dritten Weltkrieg genehmigen würde.
Bitte Kassette wenden.
Israel prächtig blühen werden nachher und eine Menschheit zuerst nochmal Frieden auf der ganzen Erde und dann aber die Endzeitkatastrophen, die Gott wieder abgekürzt hat. Wenn David das Wort, feine Wort aussprechen darf, was ist der Mensch? Dass du. Stellt Paulus die Frage, wer bist du, o Mensch? Wie geht's weiter? Dass du den anderen richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selber, denn du tust genau das, was der andere getan hat. Ja, warum? Weil Gott nur nach dem beurteilt, was da im Herzen, im Verborgenen des Herzens vor sich geht. Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wir verurteilen einen Ehebrecher und so weiter und eine Ehebrecherin und so weiter. Gucken von oben herab, ja. Verurteilen den Betreffenden oder die Betreffenden. Ja. Und dann haben wir unser eigenes Urteil schon gesprochen. Worin wir den anderen verurteilen. Beim anderen hat Gott nur genehmigt, dass das im Herzen Verborgene offenbar geworden ist, zustande gekommen ist. Und bei den anderen hat Gott nicht gestattet. Aber geschehen ist es da drin. Alles. Zu was sind wir nicht fähig? Zu nichts sind wir nicht fähig.
Da ist nicht einer. Aber auch keiner, der Gutes tut.
Da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tut. Das ist das Urteil Gottes. Was ist der Mensch? wunderbar, darf es. Wer bist du, o Mensch? Katastrophe. Aber unser Gott, ist er in Verlegenheit ob dem Allem? Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Um aus allem, aber immer nur aufgrund von Golgatha, schrecklichsten und unverständlichsten, eine Herrlichkeit für alle Betroffenen zu erreichen, dass ihn alle anbeten werden und nicht anders können. Salomo darf bezeugen, dass Gott im Blick auf sein ganzes Schöpfungsprogramm von Anfang an, schon vor Grundlegung der Welt, schon seine Wonne hatte an den Menschenkindern. Was ist der Mensch? Seine Wonne hatte an den kommenden Menschen. Trotzdem er alles wusste, was die sich leisten werden. Ja, nichts zu vergessen bei unserem Thema. Ja, mal auf die Uhr zu gucken. Ja, oh. Abbruch. Ja, dann ist gerade noch ein schöner Abschluss für heute Abend. Und dürfen wir das nächste Mal dann weiterfahren. Das gewaltige, einfache Thema. Nun, Jesus steht vor Pilatus. Pilatus wird immer in größere Verlegenheit gebracht. Er merkt, der Mann ist unschuldig, der strahlt nicht an und kann nicht anders als in seiner Verlegenheit auf einmal sagen, vor allen Kriegsknechten und vor allen Juden und hohen Priestern, die da schreien, die ganze Volksmenge, seht der Mensch, nicht welch ein Mensch, sondern seht der Mensch. Hat er recht? War ein Prophet in dem Moment, in seiner Verlegenheit? Ho Anthropos, der Mensch, wie er sein sollte, auch in seiner Niedrigkeit. Seht der Mensch. Und dieser Mensch hat sich, sagen wir mal, 100-mal im Neuen Testament selber wie bezeichnet? Des Menschen Sohn. Dann sagen die Bibelkritiker, ja, der hat er selber gesagt, er sei des Menschen Sohn. Und wer macht einen Gottessohn aus ihm? Nein. Da Gott der Originalmensch ist und Jesus Christus ist der einzige, das einzige Wesen, das aus Gott gezeugt und geboren ist, der einzige aus Gott geborene. Alle anderen Söhne des Höchsten und Götter sind ein Werk der Hände dieses Sohnes. Aus Gott gezeugter Sohn ist der gleichzeitig der Sohn des Originalmenschen. Bitte, er sagt nicht, ich bin ein Sohn der Menschen, wie die anderen, sondern ich bin des Originalmenschen Sohn. Das ist er. Ist er dann auch noch Gottes Sohn? Bitte. Wunderbar. Und Christus erhöht, wurde erhöht als Menschensohn, als Mensch. Ein Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der die Interessen der Menschheit vertritt vor Gott, gegenüber Gott, dem Vater. Und dann haben wir ja die, ja, ich schließe mit dem Wort, Paulus schreibt, das Gesetz bestimmt, mit Achtung, der Mensch, der dies alles, was das Gesetz schriftlich festgelegt hat, fordert, bestimmt. Der Mensch, der dies alles tut, der wird aufgrund dieses Tuns leben. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Also was steht geschrieben? Steht es richtig geschrieben? Nicht die Menschen, die das tun werden, hat Gott nicht genehmigt, sondern nur der Mensch. Und wie heißt der einzige Mensch? der das Gesetz so vollkommen erfüllt hat, in Niedrigkeit, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, Jesus Christus, hat das Gesetz richtig getroffen. Der Mensch, steht geschrieben, Einzahl, der dies alles tun wird, der wird darin Leben haben. Also da haben die Gesetzgeber vom Sinai, dem Herrn Jesus in Niedrigkeit, schon seine göttliche Gerechtigkeit garantiert, ohne es natürlich zu wissen, zum Voraus. So, und nun dürfen wir übergehen zur Feier des Brotbrechens. Wir es pflegen im ersten Freitag des Monats und haben vor uns die bekannten Worte des Apostels Paulus. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, Golgatha, bis er kommt, die Entrückung. Dann haben wir zur Kenntnis genommen, dass leider in Korinth Unordnung bei dieser heiligen Feier eingerissen war und es darum ging, dass Paulus sagte, nicht so. Denn wer so isst und trinkt wie ihr und nicht unterscheidet gewöhnliches Essen und diese Feier des Brotbrechens, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Das heißt, die haben sich ganz unanständig benommen. Und so schreibt er: Wer in unwürdiglicher Art und Weise sich da benimmt, der isst und trinkt sich Gericht. Und jetzt aber, ein Mensch aber, schreibt er, nicht ein jeder, ein Mensch aber prüfe sich selbst und nicht den Nachbar zur Linken oder zur Rechten oder hinten oder vorn, ein Mensch aber prüfe sich selbst und in dieser selbstprüfenden Haltung esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Zum Segen. Ja. Lieber himmlischer Vater, du hast uns dein wahrhaftiges Gottesbrot vom Himmel geschenkt und auf Golgatha gebrochen, dass wir alle nehmen können, essen können, verwandelt werden in dein herrliches Gottesbild zurück. Vollkommen in Christo Jesu. Und so segnest du auch dieses Brechen und Essen dieses Brotes bei jedem Einzelnen in deiner Gnade und Barmherzigkeit, weit über Bitten und Verstehen hinaus. Amen. Jeder nimmt ein Stücklein, bricht es für sich und isst im Glauben. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Antwort Jesu: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniedergekommen und dem Weltall das Leben gibt. Du hast noch eine Kelle, sagt man. Ja. Ode.
Treuer Herr Jesu, hab du Lob und Dank, dass du dich erniedrigt hast, um unsere Willen, dass wir wieder Verbindung haben mit dem Vater. Wir sind Lob und Dank dafür, dass du dich hast am Fluch und lässt Lob um unsere Willen. Ja, dein Blut hast du verliebt, dass du uns hast können erkaufen, damit wir die Gottes Gerechtigkeit wieder dürfen empfangen. Wir sind herzlich Lob und Dank, dass wir Diener immer wieder dürfen gedenken, was du da hast auf Golgatha. Ja, wo wir von der Fußsohle bis zum Scheitel nichts Gutes zu finden haben. Wir sind Lob und Dank für die Gemeinschaft, die wir mit dir in einer heiligen und geliebten dürfen haben. Amen.
Amen. Schon das Gesetz sagt, sein Blut, das ist seine Seele. Das Wunderbare, geistlicherweise, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, damit unsere Seelen aus dem Tod erlöst werden konnten. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Bedeutung des Erstgeborenen. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln, auch euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret, nach der Gesinnung in den bösen Werken, auch euch hat er nun versöhnt, in dem Leibe seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Da ihr ja im Glauben gegründet und festbleiben und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt wird in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. In der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadet hat, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht und Klugheit, indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens. Das Evangelium kennen alle Kinder Gottes, aber das Geheimnis seines Willens, kundgetan hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus hoffen, auf welchen auch ihr hofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes, auf Golgatha für uns erworben, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das sind ja Menschenworte nach außen, Druckerschwärze auf Papier, nach außen, aber vom Geiste Gottes, vom Geist des Lebens in Christo Jesu, so gefüllt mit Kräften unauflöslichen Lebens. Und wir sind durch die Gnade Gottes befähigt, diese unglaublichen Dinge glauben zu können, fassen zu können, darin leben und weben zu können und entsprechend auch, ja, hab's da gesagt, ne? Denn wir sind sein Werk, ganz. Nicht wir auswerken, wir sind sein Werk. Geschaffen in Christo Jesu. Zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Wir dürfen. Christus in uns ist der heilige Gottessame, der wächst, wachsend und fruchtbringend gute Werke wirkt in uns, durch uns. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu und er in uns zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Soweit für heute. Geschwister, wir dürfen ja unser Thema der Mensch vor 14 Tagen begonnen und heute dürfen wir das an diesem Abend abschließen. Der Mensch. Hebräisch Adam. Genommen nach dem 6. Vers im 2. Kapitel vom Erdboden auf Deutsch. Hebräisch Adam A. Mit dem hebräischen Ed, 5. Buchstaben H, kann man sagen. Schlagen wir die Stelle auf, 1. Mose 2, Vers 6. Lesen Vers 4. Das ist die Geschichte, eigentlich sind die Erzeugungen, die Geschlechter. Das sind die Geschlechter der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tage, da Jehova Gott Erde und Himmel machte. Hier ist das Wort Erde, das bekannte Eretz, und Himmel, Shamayim, machte. Wenn wir bedenken an das Wort des Petrus, der als ersten Zeugen uns, erster Zeuge, uns erklärt, dass der erste Satz unserer Bibel eine erste Schöpfung versteht, die in einer Wasserkatastrophe, in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen ist. Und der zweite Vers, der beginnt, und die Erde wurde wüst und leer. Und dann, und der Geist Gottes schwebte, brütend, Impulse gebend, über der brausenden Finsterniswassertiefe einer ganzen ersten Schöpfung, die in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen war. Warum werde ich an das erinnert? Ich habe das Wort Erde, hebräisch gelesen, ausgesprochen Eretz und Himmel Shamayim. Eigenartig, unsere Erde ist ja nur, oder nur, ja, wie wir wollen, nur und doch, erstens, einer der zwei Brennpunkte im ganzen Weltall. Der eine Brennpunkt ist der Thron Gottes und der zweite ist unsere Erde. Und unsere Erde ist gleichzeitig der negative Pol und der Thron Gottes ist gleichzeitig der positive Pol im Weltall. Und nun, eine erste Schöpfung im Wasser untergegangen und Petrus, der große Fischermann, beginnt, dass Gott die erste Schöpfung aus Wasser und durch Wasser geschaffen hat. Und jetzt noch einmal, unsere Erde ein Punkt im Weltall, der Thron Gottes ein Punkt, natürlich mit der ganzen Herrlichkeit eben der Himmelswelt. So ist im Blick auf den gesamten Weltraum eben unsere Erde etwas ganz Kleines, Staubkorn. Deshalb eigenartig, Shamayim, Himmel, Mehrzahl. Und jetzt das Wort Wasser, aus Wasser und durch Wasser und im Wasser und so weiter, untergegangen. Wasser heißt Mayim. Und jetzt setzt Gott einfach das Zeichen eines Schalters hin und schon haben wir den Himmel. Mayim, Grundlage der Wasser, Grundlage der ganzen Schöpfung, also Wasserstoff, erstes Element, erstes Atom, Nummer 1. Mayim, Wasser, Mayim, stehen die Himmel da. Schaltet Gott eigentlich einfach ein, es werde Licht, Mayim, haben wir den Himmel. So ist das Wort Gottes in den Grundsprachen Hebräisch und Griechisch so Rechnung Gottes, was auf jede kleinste Einzelheit genau ankommt. Nun aber hier weiter. Und all ihr her. Und Gott hatte am siebten Tage nach Vers 4. Ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sproste, denn Jehova hatte nicht regnen lassen auf der Erde und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Erdoberfläche des Erdbodens. Jetzt haben wir das Wort Erdboden. Und dieses Wort Hebräisch nun Adama. Also, Adam ist von der Adama genommen. Eigenartige Dinge. Sagen wir mal, die zweite Silbe von Adam, Dam, heißt Blut. A ist der erste Buchstabe und gleichzeitig die Zahl 1. Der Mensch, Adam, ist der erste im Blut. Engel haben keine Seele, kein Blut. Geistwesen im ganzen Weltall. Nur der Mensch und Lebewesen auf der Erde, die Tiere. Nur Erdbewohner haben Blut, das heißt eine Seele. Im ganzen Weltall hat außer Gott und dem Sohne Gottes kein Herrlichkeitswesen eine Seele, nur der Mensch. Deshalb ist der Mensch Adam das wirkliche Abbild Gottes. Das Gleichnis Gottes. Ein Körper, eine Gestalt, eine Seele, und einen Geist. Gott ist Geist, hat den Heiligen Geist, besitzt die Originalseele und die Gottgestalt. Christus hielt es ja nicht, wie einen Raub fest, Gott gleichgestaltet zu sein. Die Gleichgestalt Gottes, die er hatte, hielt er nicht fest, sondern hat die jetzt sich völlig ausziehen lassen von sich schon. Ein geistlicher Vorgang zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geiste. Und diese Gottgestalt, die Christus hatte, die er ausgezogen hat. Das ist geistlicherweise sein Fleisch, das wir essen dürfen. Wer nicht isst mein Fleisch, etwa fünfmal, entsprechende Zusatzbemerkungen. Die Jünger ärgern sich, begreiflicherweise. Ich habe mich einmal auch geärgert, als ich das gelesen habe. Und als ich dann weiterlese, ja, die alle zwölf haben sich geärgert, da war ich ja gerechtfertigt, nicht? Wenn ich mich auch ein bisschen geärgert habe. Und schön, sagt Jesus, ja, warum ärgert ihr euch? Ist wirklich nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts. Und bitte, und das Blut buchstäblich auch nicht. Das sind alles vergängliche Materialien. So. Aber sein Blut, das ist seine Seele. Ist die etwas wert? Ist das eine Realität? Das ist ja das Lösegeld, das Satan vom Vater verlangt hat, wenn er alle Seelen, die dem Satan im Totenreich verfallen sind, die ganze Menschheit, wieder freigeben soll, wenn er die Seele des Heiligen Gottes in seine Gewalt bekommt im Scheol. Ja, dann gibt er alle anderen Seelen frei. Mit der Norwig. Also, der Mensch, Adam, Abbild Gottes, in einmaliger Weise Gleichnis Gottes. Und dann haben wir ja das letzte Mal gesehen, aha, wir kamen noch bis zum Erdboden, von dem Gott den Menschen nahm. Ja. Die gewaltige geistliche, göttliche Bedeutung der Tatsache, dass Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat, in seinem Gleichnis. Er gibt die Realität, die wir uns nicht genug anbetend, staunend, immer wieder neu zeigen lassen können, dass Gott selbst der Originalmensch ist. Wenn Adam das Abbild Gottes ist. Kann nicht anders sein. Die aus dem Munde Jesu, ja, etwa 100-mal erscheinende Redewendung, dass er sich bezeichnet als des Menschen Sohn. Jetzt lesen wir das mal richtig. Nicht Sohn der Menschen oder so des etwas, sondern des Originalmenschen Sohn. Stimmt das? Dann ist er auch als Sohn des Originalmenschen Gottes Sohn. Stimmt's? Ja. Natürlich ist das für die Bibelkritiker eine wunderbare Formulierung Jesu. Des Menschen Sohn, des Menschen Sohn, des Menschen Sohn. Er sagt ja selber, sei des Menschen Sohn. Was wollt ihr denn Gottes Sohn aus ihm machen? Ganz wunderbar. Adam, von Adama genommen, von der Adama, der Erste im Blut. Das liegt alles im Worte Adam, noch viel mehr. Dass der Zahlenwert von Adam 45 ist, auch nicht von ungefähr. 45 ist bekanntlich, die Bibel ist da gleichzeitig die Rechnung Gottes, 4 mal 9. Stimmt's?
5 mal 9.
Wer? 5 mal 9. Also, was heißt das? Was ist 9? 9 ist die Zahl der Fülle des Heiligen Geistes, der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist die neunfache Liebe, Freude, Friede. Und dann kommt Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, zweite drei, und dann kommt noch Hoffnung, dann kommt noch Glaube, und Sanftmut und Ausharren. Nein, lang. Sanftmut, Enthaltsamkeit, jetzt haben wir. So. Also, die Frucht des Geistes ist eine neunfache. Adam ist also, und fünf, das ist der Zehnte von 50, ne? Das Angeld für die Vollendung.
Das ist die Frucht des Geistes, mal lesen, da ist Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, also
ja.
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Jawohl, danke schön. Sind genau 3 mal 3, und dann haben wir ja schon einmal hören dürfen, dass am goldenen Leuchter und im hohen Lied der Lustgarten einer genau 9 köstliche Früchte aufweist, die genau diesen geistlichen Werten der Reihe nach entsprechen. Liebe, das erste, und dort ist Granate. Das heißt, dort wo die Granaten blühen, will ich dir meine Liebe geben. Und dann kommt die Zipertraube, Freude, und dann kommt die Narde, 2 mal Narde, Friede, Friede, und so weiter. Also, Adam, der Mensch, die Zahl 45. Da brauchten wir nur Psalm 45 einmal näher anzusehen, dann würden wir wieder neu staunen. Und Adama, das ist noch schöner fast, da kommt zu 45 noch die Zahl der Buchstabe H, also müssen wir aussprechen 5 dazu. 45 und 5 gibt genau die Zahl, von der 5 der Zehnte ist. 50, das heißt Vollendung. Also, jetzt dürfen wir einmal uns Rechenschaft geben oder nur schnell daran denken. Was bringt unser Gott alles fertig? Aus dem Staub des Erdbodens, oder sagen wir mal, aus dem Dreck der Erde alles hervorzubringen. Alles fein, sauber, ja, fein, sauber. Und dann noch mit nötigen Schalen, also nehmen wir Kartoffeln, nicht? Feine Schale ringsum, dass man den Dreck wegschälen kann, nicht? Und drin eine biologische Sauberkeit ohne Gleichen und was immer wir wollen. Und eben Adam, der Mensch. Staub vom Erdboden. Das ist die wertloseste Qualität von allem auf der Erde. Kann zu nichts gebraucht werden. Gott ist immer mit dem Material zufrieden, etwas damit zu machen, mit dem Material, den alle anderen, welches alle anderen ablehnen. Als unnütz, untauglich. Sagt Gott, da kommt man gerade recht. Wisst ihr jetzt, warum wir hier sitzen und der da vorne steht? Das, was nichts ist in dem Kosmos, im Weltall, das hat Gott auserwählt. Also um sein Abbild darzustellen, ist er zufrieden oder wählt er genau das Material aus, mit dem alle nichts machen können. Doch ich weiß, ein Volk, das kann mit Staub etwas machen. Ich glaube bald, ich bin doch ein Jude.
Ja, auch in der Natur. Die Biene sammelt ja auch Staub eigentlich.
Ja, Blütenstaub. Danke für den Hinweis. Jetzt haben wir gerade noch ein I-Pünktchen drauf. Ne? Da wirbelten die Juden Staub auf, ne? Wenn der Paulus zum letzten Mal nach Jerusalem kommt. Ne? Also da ist auch gerade noch rechter Staub. Ne? Adama 50. Unsere Erde. Das geringste Material im ganzen Weltall, das unreinste Material. Und dann ist ja, was schon passiert. Als Gott Staub vom Erdboden nahm, um den Menschen zu bilden. Da war ja schon ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen da. Das heißt, da war Satan schon gefallen. War schon eine gefallene Schöpfung da. Und deshalb war es auch so, dass eine ganze erste Schöpfung in einer Wasserkatastrophe untergehen musste. Und dann aus dem Katastrophenmaterial, also Erde und Staub vom Erdboden, ja, das ist unser Gott. Das griechische Wort Anthropos, Mensch. Und jetzt, Anthropos, Menschensohn, Hyos heißt Sohn, du Anthropo, des Menschen Sohn. Zurück bis Gott, der Originalmensch, des Originalmenschen Sohn. Jetzt kommt das Wunderbare. Ja. Des Originalmenschen Sohn. Wir lesen an einer Stelle, schämte sich nicht, sie uns Brüder zu nennen. Und schämte sich nicht vor der ganzen lichten Himmelswelt, vor allen heiligen Engeln, bildlich gesprochen im Gleichnis Jesu, vor all den 99 Gerechten im Weltall, nicht? Die 99 nur die Zahl, da fehlt nur noch einer, 1%, nicht? 1% in der Schöpfung ist negativ geladen, ja? Unsere Erde und ihre Bewohner. Er schämt sich nicht vor der ganzen Herrlichkeit und den Herrlichkeitswesen des Weltalls, als Sohn des Originalmenschen, die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde eines gefallenen Menschen sich anziehen zu lassen. Schämt er sich nicht. Und deshalb verstehen wir das Wort des Salomo. Der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren worden ist. Der Tag des einen, des Todes war schlimm, furchtbar. Aber für ihn war der Geburtstag viel schlimmer als der Tag des Todes. Der Tag des Todes war das Ende. Und der Tag der Geburt, nicht nur der Anfang dieses schrecklichsten Daseins für ihn, er, der von keiner Sünde wusste, ließ sich einweben im Mutterleib der Jungfrau Maria in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde eines gefallenen Menschen. Sein Geist der Heiligkeit, seine eigene Person, sündlos, Gottes Herrlichkeit, die Fülle Gottes in sich tragend. Und dazwischen seine, jetzt sage ich, unaussprechlich gequälte Seele. Sein Geist der Heiligkeit. In dieser Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Und seine Seele, die Verbindung im Fleisch durch die Blutader und verwoben mit dem Fleisch, seine Seele und in Kontakt mit seinem Geist. Schon wissend vor der Geburt, schon vor Grundlegung der Welt und nach der Geburt, wie sein Verstand zunahm, ne? Alter und Weisheit zunahm. Diese, darf ich sagen, ja, aber bitte jetzt im maximalsten, allerheiligsten Sinn verstanden, diese eine arme Seele.
Fortgang auf Kassette 2.